Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Da war vorweg schon ziemlich viel Geheimniskrämerei im Spiel. Quellen waren immer nur die viel zitierten Insider. Aber jetzt ist es amtlich und bestätigt, das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac startet heute an der Börse in New York, um Geld einzusammeln, und zwar an der Technologiebörse Nasdaq. Warum ein Unternehmen aus Deutschland an der Wall Street an die Börse geht, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf einen weiteren Rechtsstreit von Apple eingehen und wie immer an jedem Freitag in dieser Sendung, so auch heute, ein Firmenporträt im Programm haben. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start wollen wir kurz auf den gestrigen Abend zurückblicken. Da hatte Daimler bekannt gegeben, dass der Autobauer die Verfahren rund um den Dieselabgasbetrug in den USA mit Vergleichen beilegen will. Mehr dazu aus Stuttgart von Sabrina Fitz.
Fast 4 Jahre lang hat Daimler mit der amerikanischen Umweltbehörde, dem Justizministerium und Anwälten von Mercedes-Fahrern um diesen Vergleich gerungen. Das Ergebnis sei ein wichtiger Schritt, um Rechtssicherheit zu erlangen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Für die knapp 2 Milliarden Euro habe man genügend Rücklagen gebildet. Die Zahlungen werden den Konzern allerdings noch die nächsten 3 Jahre belasten, heißt es. Zum Vergleich, VW musste in den USA 15 Milliarden Euro zahlen. Daimler wird vorgeworfen, bei 250.000 Dieselautos in den USA die Abgaswerte manipuliert zu haben und damit die Fahrer und auch die Umwelt geschädigt zu haben. Offiziell bestreitet der Autokonzern bis heute, eine rechtlich unzulässige Software verwendet zu haben. Der jetzt gefundene Kompromiss muss noch von den Gerichten in den USA bestätigt werden, doch das ist in der Regel eine Formsache. Für den Autokonzern ist damit ein großer Risikoposten vom Tisch.
Daimler und der Dieselabgasbetrug in den USA, Sabrina Fritz berichtete. Und diese Meldung wurde gestern nach Börsenschluss in Deutschland bekannt. Die Anleger konnten also erst heute reagieren. Wie sie reagieren, das wollen und das werden wir jetzt von Claudia Werle erfahren, die ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Ja, so sieht es aus, Frau Werle. Wir hörten es ja gerade, für den Autobauer sei ein großer Risikoposten vom Tisch. Teilen die Anleger diese Ansicht?
Gut, das ist schon mal ganz wichtig, aber Daimler steht genauso wie die Konkurrenz vor gewaltigen Herausforderungen und die lassen sich nicht von heute auf morgen lösen. Anleger sind deshalb skeptisch. Aktien von Daimler 1,5% im Minus.
1,5% im Minus ist diese Entwicklung bei Daimler. Ist das eine Entwicklung mit dem allgemeinen Trend derzeit auf dem Aktienmarkt oder gegen den allgemeinen Trend?
Viele Anleger wollen zu Wochenschluss vor allem eines auf der sicheren Seite stehen. In dieser Woche haben sich ja sehr viele Unternehmen in die Geschäftsbücher schauen lassen, welche Folgen der flächendeckende Lockdown in Zusammenhang mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie hat. Das wird so nach und nach deutlich sichtbar. Die Infektionszahlen steigen wieder. Von dieser Seite also keine Entwarnung. Auch der andauernde Streit in den USA über ein weiteres Hilfspaket macht Anlegern zu schaffen. Heute ist der DAX den ganzen Tag im Minus, fällt mehr als 1% auf jetzt 12.859 Punkte.
Und angesichts dieser Lage auf dem Aktienmarkt derzeit, was tut sich denn da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Öffentliche Anleihen verbilligen sich bis 2,15 Euro. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,47 auf minus 0,43%. Die Feinunze Gold wird mit 1.948,45 Dollar gehandelt.
Und wie entwickelt sich der Euro?
Der gibt nach, fällt auf 1,1813 Dollar.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien. Ein Börsenthema des Tages, das spielt heute gar nicht in Frankfurt, sondern an der Wall Street, nämlich der Börsengang des Biotech-Unternehmens CureVac. Wie wird das an der Börse in Frankfurt diskutiert?
CureVac ist bei der Suche nach einem Impfstoff gegen die Coronaviren zu einem ganz großen Hoffnungsträger weltweit geworden. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Daniel Saurens von Feingold Research darüber unterhalten. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Hier ist seine Antwort.
Ja, CureVac ist ein Impfstoffhersteller, ein Biotechnologieunternehmen aus dem Schwäbischen im Mehrheitsbesitz von Dietmar Hopp, den der ein oder andere möglicherweise von seinem Engagement bei der TSG Hoffenheim kennt, früher bei SAP, deutscher Milliardär und eben ein forschendes Biotechnologieunternehmen.
Warum ist der Börsengang jetzt ausgerechnet an der Technologiebörse Nasdaq geplant?
Ja, man könnte das subsumieren unter dem Wort sexy. Das heißt, die deutsche Börse ist eben etwas unsexy für einen Biotechnologiehersteller und auch BioNTech und sehr viele andere haben ja die US-Technologiebörse Nasdaq in der Vergangenheit gewählt. Und auch CureVac verspricht sich davon eine bessere Visibilität bei Investoren, einen besseren Zugang zum wichtigen amerikanischen Markt. und eben Präsenz an der mittlerweile wichtigsten Börse der Welt, denn das ist ohne Zweifel die Nasdaq geworden.
Was soll mit dem Geld aus dem Börsengang geschehen?
Na, man will das Geld natürlich nutzen, um die Forschung voranzutreiben. Man erlöst ja einige 100 Millionen Euro, nicht ganz so viel, wie das vergangenes Jahr Moderna getan hat, die ja auch Börsenstar in den USA sind und auch im Rahmen von Covid-19 sehr bekannt geworden sind. Aber wie das eben im Biotechnologiebereich so ist, man möchte in der Forschung weiterkommen, man möchte natürlich den Impfstoff mittelfristig liefern und gleichzeitig aber als Unternehmen im mehrheitlichen Besitz von Dietmar Hopp bleiben.
Im März gab es großen Wirbel. US-Präsident Donald Trump soll versucht haben, den Impfstoff exklusiv für sein Land zu sichern. Ist das jetzt vom Tisch?
Ja, das scheint vom Tisch zu sein. Da gab es ja auch eine klare Ansage von Herrn Hopp und aus Deutschland dazu. Und dieses Thema sollte abgearbeitet sein.
Ist das der Börsengang in New York aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, muss man leider aus der deutschen Perspektive so sagen, dass das der Schritt in die richtige Richtung ist. Denn als Biotechnologiekonzern hat man in den USA eben auch Analysten, auch sehr viele fachkundige Leute in diesem Bereich, die was von der Sache verstehen und damit einen besseren Zugang zu Investoren und zu einem Feld, das die Deutschen vernachlässigt haben auf der Börsenseite. Und deswegen ist man an der Nasdaq richtig aufgehoben, auch wenn man das hierzulande vielleicht mit etwas Bedauern zur Kenntnis nimmt.
Was wird aus CureVac jetzt?
Nun, die Firma sammelt damit natürlich weiteres Kapital ein und das ist für einen forschenden Hersteller im Bereich der Biotechnologie natürlich nicht ganz unwichtig, denn das ist sehr kapitalintensiv, was die tun. Das bedeutet aber nicht, dass sich CureVac jetzt ausgesprochen stark dem US-Markt zuwenden würde oder seine Aktivitäten in Deutschland reduzieren will. Erstmal geht es um die Wahl des Börsenplatzes, um ein Listing. Und im nächsten Schritt dann um einen Ausbau natürlich der Geschäftsaktivitäten, wie genau das dann auch sein soll. Aber auf alle Fälle ist es noch und ganz primär ein deutsches Unternehmen.
Das sagt Daniel Saurens von Feingold Research.
Ja, soweit der Blick auf CureVac und den Börsengang heute Abend in New York. Kommen wir zu weiteren Unternehmen, die heute für Gesprächsstoff sorgen. Frau Werle, so hat der Batteriehersteller Varta seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Wie kommt die an?
Es kommt ja nicht alle Tage vor in diesen Zeiten, dass ein Unternehmen seine Jahresprognose anhebt. Varta hat das getan. Das Unternehmen profitiert nach wie vor von dem Boom bei kabellosen Kopfhörern. Varta ist ein Weltmarktführer für die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batteriezellen in den Geräten. Diese Produktion soll ausgebaut werden. Die Aktien gestern einen Rekordhoch, heute werden Gewinne mitgenommen. Die Aktien verlieren 8,5%.
Die Containerreederei Hapag-Lloyd hat den Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert. Wie reagieren da die Anleger?
Hapag-Lloyd gehört zu den Unternehmen, die die Folgen der Corona-Pandemie in besonderer Weise zu spüren bekommen haben. Die Transportmengen sind deutlich zurückgegangen, die Buchungszahlen schwanken. Man hat deshalb die Kapazitäten der geringeren Nachfrage angepasst. Niedrigere Kosten, Sparmaßnahmen, das alles zahlt sich jetzt aus. Die Aktien können um 10,5% steigen.
Das ist beachtlich. Der Stahlhändler Glöckner hat ebenfalls Geschäftszahlen vorgelegt. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Ja, da sehen wir ein Minuszeichen, -1%. Die Aktien, der Stahlkonzern hat Probleme wegen des Lockdowns, der geschlossenen Fabriken, der heruntergefahrenen Produktionen immer noch in vielen Bereichen. Glöckner rutscht in die roten Zahlen. Auch für das Gesamtjahr ist mit einem negativen Ergebnis zu rechnen. Immerhin, die Zahlen werden als solide angesehen. Das Schlimmste habe man überstanden, falls es nicht zu einem weiteren flächendeckenden Lockdown kommen sollte. Glöckner setzt jetzt verstärkt auf Digitalisierung. Auch ein Stellenabbau soll die Kosten in größerem Umfang nach unten ziehen.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main und wie dieser Handelstag ausgeht. Mehr dazu dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Der Börsenausblick dann gegen Ende der Sendung. Einige Unternehmen und ihre neuen Quartalsberichte hatten wir eben an der Börse schon angesprochen und da waren ja einige teils überraschend positive Entwicklungen mit dabei. Keineswegs überraschend ist es, wenn Unternehmen, die überwiegend online tätig sind, gute Geschäftszahlen vorlegen. In Corona-Zeiten boomen Online-Aktivitäten. Davon profitiert auch der Online-Möbelhändler Home24, der schon vorab bekannt gab, dass die Umsätze steigen und steigen. Über den heute vorgelegten ausführlichen Geschäftsverlauf informiert Sebastian Engelbrecht.
Home24 veröffentlichte rekordverdächtige Zahlen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 49%, die Zahl der Auftragseingänge gar um 71%. Der Vorstandsvorsitzende Mark Appelhoff, erst seit Januar im Amt, kann jetzt erstmals auf 12 profitable Monate zurückblicken. Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet hatte den Online-Möbelhändler vor 2 Jahren an die Börse gebracht. Aber die Kurse blieben zunächst auf einer langen Talfahrt. Seit Beginn der Corona-Krise stieg mit dem Umsatz und dem Gewinn auch der Aktienkurs. Appelhoff ist stolz darauf, dass sein Unternehmen die plötzlich rapide wachsende Kundschaft weitgehend schnell beliefern konnte. Den Grund sieht er darin, dass Home24 sowohl selbst herstellt als auch Möbel von anderen Anbietern vertreibt.
Da kombinieren wir Eigenmarken, wo wir Hersteller und Händler in einem sind und dann eine sehr schöne Preis-Leistung und Auswahl zeigen können, mit einem Drittmarkenangebot, was sehr breit ist und wo wir dann eben auch ins Angebot dieser Drittanbieter gehen. Ja, das hat uns ermöglicht, in der Krise, als unsere Bestseller ausverkauft waren vom Lager, trotzdem noch ein sehr relevantes, breites Sortiment anzubieten und weiter zu verkaufen.
Home24 hat 1,8 Millionen aktive Kunden in Europa und in Brasilien. Allein im vergangenen Quartal hat das Möbelhaus mehr hinzugewonnen als in 4 Quartalen zuvor, nämlich 200.000 neue Käufer. Der Vorstandsvorsitzende gibt sich zuversichtlich, dass diese neuen Kunden seinem Unternehmen auch nach dem Lockdown treu bleiben. Er nennt sie Kohorten.
Die auch während der Corona-Zeit zugewonnenen Kohorten sind sehr gut. Ja, sprich, wir sehen, dass die Wiederkaufraten sehr hoch sind und von der Aktivität abgeleitet sollten auch die nächsten Monate gut aussehen.
Viele der Aufträge im zweiten Quartal konnte Home24 nicht sofort beliefern. Deshalb verschiebt sich der Umsatz zum Teil ins laufende dritte Vierteljahr 2020. Mark Appelhoff führt den Erfolg nicht allein auf das geänderte Kaufverhalten der Kunden unter Corona-Bedingungen zurück. Er glaubt, dass sich Investitionen in die Produktplattformen in den vergangenen 2 Jahren jetzt auszahlen.
Deshalb glaube ich schon, dass sich aktuell natürlich diese Nachfrage für uns sehr, sehr positiv auswirkt, dass aber strukturell diese Effekte einfach 3-4 Quartale früher realisiert werden aktuell, als sie sonst gekommen wären. Den positiven Trend sowohl im Wachstum als auch in der Profitabilität haben wir auch in den letzten 3 Quartalen schon gesehen.
Appelhoff empfängt Gäste in der Berliner Zentrale im gelben T-Shirt und in kurzer Hose. Das Unternehmen präsentiert sich locker wie ein Start-up. Es will aber eine sehr breite Kundschaft ansprechen. Die Zielgruppen reichen von der trendigen Frau über den Deko-Liebhaber bis zur kosmopolitischen Familie.
Sebastian Engelbrecht zur Geschäftsentwicklung bei Home24. Immer wieder ist der Internetkonzern Apple in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. So wurde unter anderem vorgestern bekannt, dass Apple gut eine 500 Millionen US-Dollar Strafe zahlen muss wegen Patentverletzungen. Gestern nun wurde Apple von Epic Games verklagt, dem Entwickler des Videospiels Fortnite. Der Vorwurf, Apple missbrauche seine Marktstellung. Mehr dazu aus Los Angeles von Markus Schuler.
Die Spielefirma hat vor einem Bundesgericht hier in Kalifornien Klage gegen Apple eingereicht. Begründung: Der iPhone-Konzern verstoße gegen Wettbewerbsrecht. Epic verlangt von Apple, dass es seine Provisionsregelung streicht, in der App-Entwickler 30% ihrer Einnahmen, die sie über den App Store von Apple erzielen, an das Unternehmen abtreten müssen. Zuvor hatte Epic in seinem beliebten Spiel Fortnite eine eigene Bezahlfunktion eingebaut. Daraufhin schmiss Apple das Spiel aus seinem Online-Store. Epic Games habe mit diesem unglücklichen Schritt, so Apple, gegen die Richtlinien verstoßen. Diese Regularien dienten dazu, den Store für Nutzer sicherer zu machen. Apple steht seit Monaten wegen seines App Stores in der Kritik von Entwicklern. In der Klage von Epic heißt es dazu, der Konzern versuche, die Märkte zu kontrollieren, den Wettbewerb zu blockieren und Innovation abzuwürgen. Nutzer von Fortnite können das Spiel weiterhin auf ihren Apple-Geräten spielen, sie können dafür aber keine Updates mehr herunterladen.
Eine weitere Klage, die gegen Apple eingerichtet wurde, Markus Schuler berichtete. Und wir machen weiter mit dem Firmenporträt und hier blicken wir in ein Land, das nicht oft in diesem Programm auftaucht, auf das kleine Königreich Bhutan, das zwischen China und Indien liegt. Neben dem Tourismus, den die Corona-Krise lahmgelegt hat, verfügt das Land nur über eine einzige Einnahmequelle, Energie aus Wasserkraft. Erzeugt wird die von einem staatlichen Energieversorger, der sich den Begriff Green Power im Beinamen gegeben hat. Zu Recht. Michael Marek und Anja Steinbuch waren in Bhutan und haben mit dem Generaldirektor des Energiekonzerns gesprochen.
Unterwegs in Bhutan. Große Höhenunterschiede und schmale, steil ansteigende Straßen gehören zum Alltag. Mit seinen bis zu 7500 Meter hohen Bergen, zahlreichen Flüssen, Gletschern und Niederschlägen ist das Land wie geschaffen für die Energiegewinnung aus Wasserkraft. Derzeit sind 6 Wasserkraftwerke in Betrieb, die sich überwiegend im touristisch erschlossenen Westen befinden. Ihre Turbinen produzieren für das Himalaya-Königreich von der Größe der Schweiz fast 8 Milliarden Kilowattstunden CO2-freien Strom im Jahr. Das sind fast ein Drittel dessen, was die hochindustrialisierte Bundesrepublik schafft. Einziger Stromproduzent ist die Drug Green Power Corporation mit Sitz in der Hauptstadt Thimphu.
Bhutan hat eigentlich nur Berge und Flüsse, aber keine Rohstoffe.
Tserwang Rinzin ist der Generaldirektor von Drug Green Power Corporation. Der staatliche Strommonopolist ist für den Himalaya-Staat überlebenswichtig. Der Generaldirektor sitzt in seinem bescheiden eingerichteten Büro. Kurze graue Stoppelhaare, Nickelbrille, freundliches Lächeln. Im blauen Go ein als Kimono gewickelter traditioneller Umhang, darunter schwarze Kniestrümpfe. Von hier im Zentrum der Hauptstadt Thimphu trifft das staatliche Unternehmen alle Entscheidungen, auch über 4 neue Kraftwerke, die sich derzeit im Bau befinden. Knapp 30% der Staatseinnahmen werden mit Wasserkraft des Unternehmens erwirtschaftet. Laut den Vereinten Nationen gehört Bhutan zu den Least Developed Countries, also zu den Ländern in der Welt, die am wenigsten entwickelt sind. Rinzin weist darauf hin, dass Bhutan sich aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten niemals zu einem hochindustrialisierten Land entwickeln wird. Energiegewinnung, Tourismus und ein wenig Export von Agrarprodukten wie Äpfel sind die einzigen Devisenquellen des armen Landes.
Alle überschüssige Energie geht nach Indien. Mit diesen Einnahmen gleichen wir die Kosten für die vielen Importe aus. Die könnten wir uns sonst gar nicht leisten. Makroökonomisch und sozioökonomisch ist der Wasserkraftsektor sehr wichtig für Bhutan.
Die aktuelle Produktionsleistung der Kraftwerke verfolgen die Mitarbeiter auf einem großen Monitor in der Firmenzentrale. Daneben hängt das obligatorische Foto des Königs, das in keiner Amtsstube fehlen darf. Die Drug Green Power Corporation mit ihren 2200 Mitarbeitern nutze derzeit gerade mal 6,5% des geschätzten Wasserkraftpotenzials, sagt Direktor Rinzin. Deshalb habe man in riesige Vorhaltebecken investiert, mit denen Speichermöglichkeiten geschaffen werden. Damit können Produktionsschwankungen zum Beispiel durch wenig Regen oder fehlende Schneeschmelze abgefedert werden. Kopfzerbrechen bereiten dem CEO von Drug Green Power die Veränderungen auf dem Energiemarkt. Tserwang Rinzin.
Der Energiemarkt in Indien verändert sich. Derzeit investiert das Land in Solar- und Windenergie. 2030 sollen diese beiden Quellen mehr Strom generieren als herkömmliche Kraftwerke, zu denen auch Kohle- und Atomkraftwerke gehören. In 10, 20 Jahren könnte unsere Wasserkraft nicht mehr konkurrenzfähig sein.
Der 59-jährige Tserwang Rinzin hofft aber vor allem auf Bangladesch als weiteren großen Kunden. China spielt als Handelspartner keine Rolle. Überhaupt ist Bhutan das letzte Land Südasiens ohne nennenswerte chinesische Präsenz. Auch seinen eigenen Energiebedarf stillt das Land fast ausschließlich mit Wasserkraft. Trotzdem beschweren sich viele Bhutaner über hohe Stromkosten, die durchschnittlich etwa 25% des monatlichen Einkommens verschlingen. Und auf eines ist Drug Energy-Chef Tserwang Rinzin besonders stolz.
Wir sind sehr froh, dass etwa 99% der Bhutaner einen Anschluss an das Stromnetz haben.
Das Königreich ist Vorreiter, wenn es gilt, natürliche Ressourcen zu bewahren, nicht nur in Asien. Zu diesem Ergebnis kommt der Climate Action Tracker, eine englischsprachige Internetseite, auf der die globale Erwärmung der Erde betrachtet werden kann. Danach ergreifen bislang nur 8 Staaten, darunter Bhutan, ausreichende Maßnahmen, um die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wie es das Pariser Klimaabkommen verlangt. Das Königreich gilt als einziges klimaneutrales Land der Welt, denn Bhutan ist nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-negativ.
Und auch dieses Firmenporträt können Sie sich wie alle Teile der Serie jederzeit im Internet noch einmal anhören oder auch anderen zum Nachhören weiterempfehlen. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert werden die geänderten Börsenregeln für insolvente DAX-Konzerne, die künftig sofort aus dem Leitindex ausgeschlossen werden sollen, und die zusätzlichen Hilfen für den Touristikkonzern TUI.
Für den Kölner Stadtanzeiger stand von vornherein fest, dass die erste Milliardenhilfe für TUI nicht reichen würde. Nun kommt eine weitere Milliarde hinzu, nur für den Fall der Fälle. Doch dieser Fall wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Wenige Branchen hat das Coronavirus so umgehauen wie die Touristik. Und TUI traf es mitten in der strategischen Findungsphase. Der Preis der Hilfe ist allerdings hoch. Denn der Bund lässt sich, wie schon bei der Lufthansa, den Notkredit hoch verzinsen und könnte letztlich zu sehr günstigen Konditionen Großaktionär bei TUI werden. Niemand wird hinterher sagen können, dass hier Aktionäre mit Steuergeld rausgehauen worden seien. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert daran, dass es im zweiten Quartal im Reisegeschäft im wahrsten Sinne des Wortes Stillstand gab. Im laufenden Quartal hofft TUI nun zumindest wieder so viel Geld einzunehmen, dass die laufenden Kosten gedeckt werden. Doch der Markt bleibt unsicher. Kommt es zur befürchteten zweiten Welle? TUI hat sich für den Fall schon Staatshilfe gesichert. Die Lust zum Reisen ist ungebrochen. Doch einen zweiten Lockdown würde die Branche nicht verkraften. Als Folge der Wirecard-Insolvenz hat die deutsche Börse jetzt ihre Regeln geändert. Damit kann in Kürze voraussichtlich Delivery Hero in den Leitindex nachrücken. Regeln seien ja prinzipiell eine gute Sache, meint das Handelsblatt. Doch Regeln machen Entscheidungen mitunter auch viel zu langsam und zu bürokratisch. Genau das ist das Problem mit dem Rausschmiss von Wirecard aus dem DAX. Das Festhalten an Formalien schadet dem Ruf des deutschen Blue-Chip-Indexes. Und es ist unnötig. Der Indexbetreiber Stocks, der seit 5 Jahren ebenfalls zur deutschen Börse gehört, hat Wirecard 2 Tage nach dem Insolvenzantrag aus dem europäischen Index Stocks Europe 600 entfernt. Die Regeländerung war überfällig, findet das Darmstädter Echo. Eine Skandaladresse wie Wirecard muss nach dem allumfassenden Absturz mit dem Vorwurf der Bandenkriminalität umgehend aus dem deutschen Vorzeigeindex DAX fliegen, was die deutsche Börse nun möglich macht. Weitere Konsequenzen müssen selbsttretend folgen bei den arg löchrigen Aufsichtsregeln, die bestens zu einer Bananenrepublik passen würden.
Und mit dieser Forderung nach weiteren Konsequenzen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über ein geplantes Großkonzert in Düsseldorf. 13.000 sollen kommen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.